Footballerei.
Ich hab da was für euch. Manege frei. NFL Boulevard. Der Zirkus ist eröffnet. NFL Boulevard.
Reinspaziert zu einer neuen Vorstellung von Kutsches Football-Zirkus NFL Boulevard. Hier erwartet dich alles, was das bunte Treiben der NFL, die beste Soap-Opera der Welt ausmacht. Der ganze Zirkus drumherum. Ich bin Kutsche und erzähle dir mit abwechselnden Gästen schöne Geschichten rund um die geilste Sportart der Welt. Dich erwartet hier heute eine XXL-Folge, weil ab der nächsten Ausgabe, die am 12. September erscheint, verändert sich dieses Format pünktlich zum NFL-Start ein bisschen, aber dazu später mehr. Heute habe ich erstmal das hier für dich. Die NFL-Boulevard-Rubrik, die sich diesmal mit Ben Johnson, dem neuen Headcoach der Chicago Bears, beschäftigt. Wie tickt er eigentlich so, beruflich und privat? Ein weiteres NFL-Boulevard-Thema, nämlich Connor Stallions, der federführend im Sign-Stealing-Skandal im College-Football war. Die Kutsche-Trifft-Rubrik, diesmal mit Lorenz Regler, bis vor kurzem einer der besten deutschen Wide Receiver, jetzt Koordinator des NFL-Flag-Programms. Und natürlich wie immer zum Abschluss der NFL-Flachwitz-Freitag. Lachen ist schließlich gesund. Und damit, Manege frei, viel Spaß bei der Vorstellung.
Ich hab da was für euch. Manege frei, NFL Boulevard. Der Zirkus ist eröffnet, NFL Boulevard.
Hier geht's jetzt um einen neuen NFL-Cheftrainer, auf dessen Arbeit sehr viele Leute neugierig sind. Ben Johnson, der neue Headcoach der Chicago Bears. Wie tickt der eigentlich so, beruflich und privat? Das sagt uns jetzt Arne vom deutschsprachigen Bears-Fanclub German Bears Cave. Moin, Arne.
Ja, moin, Kutsche. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, cool, dass du dir die Zeit nimmst, um über Ben Johnson zu sprechen. Der hat bekanntlich die letzten 3 Jahre herausragende Arbeit als Offensive Coordinator der Detroit Lions geleistet. Jetzt wagt er erstmals den Sprung zum Head Coach, ausgerechnet bei einem Division-Rivalen, bei euch, bei den Bears. Wie groß ist die Vorfreude bei dir auf ihn?
Sehr, sehr groß. Also was man aus dem Camp hört, was man aus den Pressekonferenzen hört, das lässt schon auf sehr, sehr gutes Coaching schließen insgesamt. Auch das Team, was er um sich gebaut hat, was er angezogen hat, das verspricht schon sehr viel für die kommende Saison und für die nächsten Jahre.
Ihr hattet im letzten Draft den First Overall Pick, habt Caleb Williams genommen. Der war, ich würde es jetzt formulieren, solide für einen Rookie in seinem ersten Jahr. Ja. Jetzt kommt so ein Offensive Mastermind. Also hat das für dich eigentlich auch manchmal Geschmäckle, dass der jetzt innerhalb der Division gegangen ist, also gewechselt ist von den Lions zu den Bears, oder ist das total sinnvoll, weil er kennt halt Caleb Williams auch schon viel besser, weil die Lions logischerweise ja auch schon 2-mal gegen ihn gespielt haben und er sehr viel Tape von dem geguckt haben wird?
Ja, also das ist gerade für uns als Bears-Fans ja ein Gütesiegel in dem Sinne, weil er ja wirklich die freie Wahl hatte in der Offseason, hat sagen können, egal zu welchem Team, wo er auch teilweise seinen Quarterback hätte picken können. Und jetzt hier hat er Caleb Williams und wie du sagst, er hat die Erfahrung mit Caleb Williams, auch durch das Tape, durch das Spielen in den letzten Saisons, wo er dann jetzt sagen konnte, okay, mit Caleb kann ich arbeiten. Und das ist für uns ganz cool. Für die Lions eher nicht so. Ich zumindest in der im englischen, im amerikanischsprachigen Raum wird es eher nicht so gut angesehen. Also im Detroit-Raum, Michigan. Aber ganz ehrlich,
das kann euch ja egal sein.
Ja, eben.
Wir wollen euch ein bisschen Ben Johnson näher bringen. Wie gesagt, wie tickt der eigentlich so? Er ist noch recht jung, 39 Jahre, in South Carolina aufgewachsen. Ein Lehrersohn, Arne, ne? Sowohl sein Vater als auch seine Mutter waren Pädagogen. Und er hat selbst Football gespielt in der Highschool und am College, Quarterback. Für eine eigene NFL-Karriere hat es aber nie gereicht, ne?
Nee. Hat es nicht. Er ist dann quasi danach ins Coaching gegangen, direkt. Und zwar am Boston College, von 2009 bis 2011.
Und da war er gerade mal 23, das muss man sich auch mal vorstellen.
Da war er gerade 23, ja. Und ähnlich wie unser OC, um da kurz abzuweichen, Declan Doyle, der auch quasi sehr, sehr jung mit Coaching angefangen hat und nie in der Profiliga gespielt hat. Und so ähnlich hat er auch angefangen, genau.
Ich habe noch gelesen, sein Mentor am Boston College war John Shoup. Der ist jetzt in der ELF aktiv, schon eine ganze Weile. Aktuell ist er Head Coach von Nordic Storm. Der war aber auch schon bei den Sea Devils, Ravens und Rhinefire. Also der scheint ihn offenbar so ein bisschen unter seine Fittiche genommen zu haben, ne?
Genau, genau. Und man sieht es teilweise auch an der offensiven Philosophie von Ben Johnson mit dem Rushing, das sehr im Fokus steht und als Grundlage für alles dient quasi, wo es hingehen soll.
2012 hat Ben Johnson dann schon den Sprung in die NFL gewagt, also ist jetzt auch schon einfach 13 Jahre her. Bis 2017 war er bei den Dolphins in unterschiedlichen Positional Coaching Position unterwegs. Dort hat er dann auch Dan Campbell tatsächlich schon kennengelernt, ne? Also den heutigen Head Coach der Lions.
Genau, als damals noch erst unter Joe Philbin und dann Dan Campbell als Interimstrainer, wo Johnson von der Quarterback zur Tight End Trainer Position gewechselt ist und hat da schon enge Kontakte knüpfen können zu Dan Campbell und Adam Gase danach auch, der neue Head Coach wurde danach.
Dan Campbell irgendwann zu den Lions gegangen, genauso wie Ben Johnson, den hat er quasi mitgenommen. Seit 2019 waren sie dann zusammen da. Auch hier hat sich Ben Johnson wieder klassisch hochgearbeitet, ne? Bis er dann 2022 Offensive Coordinator war. Also man muss festhalten, der ist offenbar überdurchschnittlich talentiert und begabt, aber auch überdurchschnittlich fleißig und hat sich wirklich klassisch hochgearbeitet, ne?
Absolut. Also fleißig trifft es, glaube ich, da sogar noch eher. Er ist tatsächlich ein Offensive Maniac in dem Sinne, ja, ein Arbeitstier, absolutes Arbeitstier, und das zeichnet auch seine Karriere aus.
Interessant finde ich übrigens auch John Shoup, wir haben eben über ihn gesprochen, sein Mentor am Boston College, der war ja auch mal bei euch, ne? Der war auch mal bei den Chicago Bears, der war der Offensive Coordinator, also jetzt kommt sein kleiner Jedi-Sohn quasi, kommt dann da auch nochmal zu den Bears, das wird John Shoup wahrscheinlich auch doll freuen, oder?
Ich hoffe es. Vielleicht habe ich mal die Gelegenheit und treffe ihn bei irgendeinem ELF-Spiel. Aber ja, nee, definitiv. Ich denke auch, das kann einen, glaube ich, auch nur freuen, wenn der quasi Ziehsohn, mit der Jung mit einem gestartet hat als Trainer unter den Fittichen, dann es doch schafft, auch Headcoach zu werden eines Tages. Das mit 38 damals noch.
Ja, absolut. Du bist ja wahrscheinlich viel tiefer drin als wir alle, wirst auch ein paar Preseason-Games der Bears gesehen haben, wirst irgendwie viel bei Beat-Reportern abhängen. Was kommt denn da jetzt auf uns zu mit Ben Johnson als neuem Chef und auch mit, du hast gesagt, einem neuen Offensive-Coordinator, also alles neu Coaching-Staff-mäßig bei den Bears, also auf was können wir uns da freuen? Bei den Lions war Ben Johnson ja berühmt-berüchtigt für Trick-Plays auch, also für spektakuläre Spiel. Werden die Bears das jetzt auch umsetzen? Was meinst du?
Ja, definitiv. Also es wird alles, wie anfangs gesagt, wie vorhin schon gesagt, wird alles um das Running Game, Rushing Game sich etablieren. Du willst aufbauen mit dem Rushing Game und darauf aufbauend Play Action und Trickspielzüge, um möglichst deinen Gegner zu verwirren. Möglichst immer das, ich glaube, ein guter Satz, den er gesagt hat dazu war, lass Gleiches nie gleich aussehen. So, also die Formationen mögen alle gleich aussehen, aber es kommt dabei nie derselbe Spielzug raus, im Endeffekt. Und das ist so die Grundphilosophie, mit der Ben Johnson hier angetreten ist und auch bei den Lions begonnen hatte als OC.
Meinst du denn, ihm wird genug Zeit gegeben? Also es ist ja jetzt nicht so, dass sich die ganzen Chicago Bears Head Coaches in den letzten Jahren da wirklich entfalten konnten in Ruhe, sondern die sind dann auch schnell wieder irgendwie gegangen worden. Wird das bei ihm anders sein?
Ben Johnson ist eine ganz andere Art von Coach, als die wir bisher jetzt in den letzten Jahren hatten. Er hat Erfahrung als Playcaller gehabt. Das heißt, da muss er sich nicht einfinden, wie jetzt beispielsweise Matt Nagy, und kann sich voll auf die Headcoach-Rolle, das Lernen der Headcoach-Rolle an der Stelle konzentrieren. Und meiner Meinung nach macht das ganz gut. Und was man jetzt in der Preseason gesehen hat, er hat die Möglichkeit, flexibel zu sein in seinem Plan. Er hat sich einen Plan zurechtgelegt. So, die Starter haben ja nicht gespielt im ersten Spiel. Dann hat er gemerkt, okay, gut, das ist es vielleicht nicht, weil im nächsten Training danach sahen sie nicht gut aus. Dann gehen wir das nochmal an in der Tiefe und im nächsten Spiel spielen sie dann. Und im Spiel drauf, gegen Chiefs jetzt ja wieder, da auch ein bisschen länger. Und ich glaube, da mit der Philosophie, flexibel zu sein und vielleicht auch vorgearbeitete Pläne in gewisser Weise anpassen zu können, kann er sich sehr, sehr lange halten.
Wie ist nochmal bei euch diese tragische, nenne ich es mal, Statistik nochmal? Es gab noch nie einen Quarterback, der über 3500 Passing Yards in der Saison hatte, ne?
Oder? Über 4000.
Ah, okay, ja, Entschuldigung.
3500 hat Caleb Glück letztes Jahr gehabt.
Genau. Wollte ich euch jetzt nicht absprechen, Arne. Also noch nie, also ist ja auch absurd. Also die Bears, eins der ältesten Franchises der NFL, hatten noch nie einen Quarterback mit über 4000 Passing Yards. Wird sich das jetzt ändern? Hau raus, mit Caleb Williams und mit Ben Johnson.
Ich sag ja. Ich weiß nicht, ob es nächstes Jahr schon passiert. Ich halte es aber für möglich, dass es nächstes Jahr passiert. Aber ja, ich glaube schon. Ja.
Gut. Dann sprechen wir noch mal ein bisschen über Ben Johnson privat, finde ich. Er ist verheiratet, das müsst ihr wissen, seit 2024. Genau. Er ist mit seiner Highschool-Liebe tatsächlich zusammen immer noch, ne? Jessica.
Genau, mit seiner Highschool-Liebe Jessica. Die beiden haben drei Kinder, Emery, Kennedy und Hall. Und mit denen ist er auch sehr, sehr gerne bei den Cubs zu Gast. Und das auch schon vorher, bevor er Headcoach wurde. Also er ist auch öfter von Detroit nach Chicago gefahren, um sich die Chicago Cubs, für Leute hier draußen, die es nicht wissen, es ist eins der beiden Baseballteams in Chicago, sehr gerne da zur Gegend. Und er ist da auch mit seiner Familie gut, also eng verbunden. Und ich glaube, das musst du auch sein, wenn du als Frau einen Headcoach als Mann hast.
Definitiv. Also der wird nicht viel zu Hause sein jetzt, oder?
Nee, also weder während der Saison als noch in der Offseason. Ich glaube, die Arbeitsstunden, die Head Coaches abliefern müssen, sind da anstrengend teilweise.
Ja, jetzt kommt man wieder mit diesem Totschlagargument kommen, ist natürlich aber auch gut bezahlt, ne? Kommt ja dann auch immer bei Fußball-Bundesliga-Spielen gern. Aber ich frage mich das auch immer, Arne. Also ich bin da völlig bei dir. Auch als ich recherchiert habe, ist der eigentlich verheiratet, hat der Familie und so verheiratet, drei kleine Kinder auch. Also die sind jetzt nicht erwachsen, logischerweise. Er ist erst 39. Das finde ich irgendwie auch hart. Also die nehmen dann halt oder müssen in Kauf nehmen, dann ihre Kinder nicht so richtig aufwachsen zu sehen, ne?
Ja, absolut. Du siehst die Kinder dann, wenn du Glück hast, morgens, bevor du zur Arbeit gehst, je nachdem, wann du anfängst. Bei Ben Johnson kann das sein, dass er auch mal um 2 Uhr nachts anfängt zu arbeiten und Film zu gucken oder bis 2 Uhr nachts arbeitet und auch im Büro schläft. Das möchte ich nicht abstreiten. Ich meine, so weit hätte man das hier und da auch schon mal gehört. Ist da absolut crazy und hat dann quasi eine zweite Frau und mit der NFL und mit dem Coaching an sich. Und das ist strapaziös und vor allem für die Kinder, die nicht aufwachsen zu sehen oder nicht richtig aufwachsen zu sehen, hier ab und an mal sonntags dann oder an einem freien Tag oder so, wo du aber auch irgendwo arbeiten musst als Head Coach.
Ja.
Das ist hart. Ja.
Ja. Ich habe auch irgendwann mal eine Folge über Nick Sirianni gemacht, den Head Coach der Eagles, der hat auch viele kleine Kinder. Also das gilt für alle. Ich habe noch gefunden, er joggt viel, das ist so sein Hobby, das ist wahrscheinlich so sein Ventil, um irgendwie auch nochmal auf andere Gedanken zu kommen. Und er ist Linkshänder, aber wirft mit rechts.
Das ist eine crazy Info, oder? Also ich kann es nicht verstehen. Ich bin Rechtshänder, ich könnte mit links nichts werfen. Also.
Ja, aber ich kann hier aus dem Nähkästchen plaudern. Ich werfe auch mit links, aber sonst mache ich, also ich schreibe mit rechts, aber ich wurde halt also damals irgendwie offenbar noch umerzogen. Also ich bin eigentlich Linkshänder, ich habe den Stift aber immer in die rechte Hand bekommen. Aber ich fühle das so ein bisschen. Also bei ihm war es wahrscheinlich auch so, obwohl das wenig Sinn macht, wenn man Linkshänder ist, mit rechts zu werfen. Aber das war ja schon zu Highschool- und College-Zeiten als Quarterback.
Ja, so. Ja, aber kann natürlich sein, dass man ihm gesagt hat, naja, so ein Lefty-Quarterback gibt's kaum.
Absolut,
Und mit rechts ist es dann eher besser, weil Blindside ist ja immer links, so nach dem Motto.
Wie hast du ihn bislang so an den Seitenlinien erlebt? Das ist jetzt keiner, der da wild rumfuchtelt, ne? Also eher so ein in sich ruhender Typ, oder?
Auf dem Spielfeld, ja. Im Training nicht, auf dem Spielfeld definitiv. Da hat das raus, ruhig zu bleiben, da die Ruhe zu wahren und ein bisschen vorweg zu denken. So, was kommt als nächstes, wo läuft mein Plan hin, wie kommen hier weiter und lässt sich da auch gar nicht aus der Ruhe bringen. Und das fand ich ganz schön jetzt im letzten Spiel auch zu sehen, war ja seine erste Erfahrung so mit Two-Minute-Drill am Ende des Spiels, wo das ja noch sehr knapp wurde. Und da sieht man die Ruhe im Training, ist es anders. Da schreit er auch gerne mal. Also da ist er dann eine ganz andere Person, eine ganz andere Art und Weise, wenn es dann nicht so funktioniert, wie er es möchte. Und oder wie er den Standard halt hält. Also nicht, dass er da sich wie ein HB-Männchen aufführt, sondern aber wenn der Standard nicht eingehalten wird, den er an den Tag legt und den er auch erwartet von seinen Spielern und von anderen Coaches, dann kann er da in der Richtung auch mal laut werden. Ohne beleidigend zu werden, aber laut werden.
Mhm. Was müssen wir noch über die Koordinatoren wissen? Also Declan Doyle hast du schon genannt, neuer OC. Dennis Allen, neuer DC, der hat natürlich eine ganze Menge Erfahrung. Also wie wird das Zusammenspiel von Ben Johnson mit diesen beiden sein?
Mit Declan Doyle, das hat er ganz schön erwähnt in der Introductory Press Conference von Declan Doyle. Das ist auch ein Freak. Also ist tatsächlich auch ein Arbeitstier. Da hat er sich quasi schon drauf gefreut, mit ihm die Nächte durchzuplanen, was Offense angeht. Und Dennis Allen, da ist es, glaube ich, viel Erfahrung, die Dennis Allen mitbringen kann. Auch mit der Connection zu Sean Payton und mit der Erfahrung, die er auch als Head Coach gesammelt hat, wo Ben Johnson viel von ziehen kann. Und es macht es natürlich einfacher als Head Coach, als First-Time-Head Coach, wenn du jemanden auf der DC-Position hast, die du nicht verwaltest, quasi, als Offensive Coordinator, als Offensive Head Coach jetzt, der da Erfahrung mitbringt und einfach für sich arbeiten kann an der Stelle.
Ja, Dennis Allen, zuletzt Head Coach der Saints. Genau. Doyle war zuvor Tight End Coach bei den Broncos. Das fand ich damals schon überraschend. Ich weiß gar nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben, Arne. Also es ist ein immenser Sprung. Also vom Tight End Coach zum Offensive Coordinator. Und also für die Tight Ends sind mir die Broncos jetzt irgendwie nicht im Kopf geblieben. Das war eher der Quarterback und so und O-Line. Aber überraschender Move. Oder kennen die sich auch schon ewig?
Ewig würde ich nicht sagen, aber die kennen sich so ein bisschen auch durch Dan Campbell an der Stelle, durch einmal Dolphins und auch die Saints vor allen Dingen. Und da hat er halt, glaube ich, auch schon Eindruck gemacht, da haben die unter anderem eine Beziehung knüpfen können und haben dann, also Declan Doyle, wie gesagt, ist ein absoluter Freak und er wird auch als nächstes Offensive Genius irgendwo gehandelt so ein bisschen. Jetzt nicht von den Bears-Fans an sich, sondern das war immer so ein bisschen der Hintergrund, wie er gesehen wird. Und die Broncos hätten ihn auch lieber behalten anstelle, aber konnten ihm halt die OC-Position bei sich nicht anbieten.
Möchtest du noch irgendwas zu Ben Johnson loswerden? Hast du noch was auf dem Zettel?
Zu Ben Johnson, also vielleicht generell, was man insgesamt von ihm sagen muss, er ist ein intenser Coach. Er achtet sehr auf Details. Das ist ihm mit das Wichtigste. Ja, also die Details, die müssen einfach eingehalten werden und ich glaube, wir können da einiges Cooles erwarten insgesamt. Also viel mehr auch Fourth-Down-Entscheidungen, auf die wir uns einstellen können, die, glaube ich, Spaß machen können.
Ihr startet ja mit dem Monday-Night-Game auch noch ausgerechnet gegen die Vikings, also gleich ein Division-Duell. Das heißt, du musst eigentlich so am längsten warten in NFL Woche 1, bis dann deine Mannschaft mal kommt. Aber ich vermute mal auch so, dein Puls wird von Tag zu Tag steigen, oder?
Ja, ein bisschen. Ich meine generell auch, weil die Saison könnte jetzt gerne gestern angefangen sein, wenn ich ehrlich bin. Aber auch, ja, auch da immer mehr. Und dann ist es ja nachts. Das heißt, ich werde es nicht live gucken können. Bin gespannt. Dann versuchen, alles an Social Media zu meiden am nächsten Tag.
Was meinst du, also ab wann kann man dann auch wirklich so die Handschrift von Ben Johnson sehen, in Zusammenarbeit natürlich mit seinen beiden neuen Koordinatoren und den ganzen anderen neuen Leuten da im Coaching-Staff? Also wirst du da geduldig sein oder meinst du, das sieht man relativ schnell, dass die Bears plötzlich spektakulär und überraschend sind und so?
Mhm. Einen Teil kann man jetzt schon sehen an dem Verhalten der Spieler, auch untereinander, auch wie man sich gegenseitig unterstützt untereinander, auch vom Spielfeldrand aus, wenn etwas Positives auf dem Spielfeld passiert oder wenn etwas auf dem Spielfeld passiert. Aber das, worauf du wahrscheinlich hinaus willst mit der Offense, das wird man spätestens nach der Bye Week in Woche 5 sehen können, welche Richtung sich das entwickelt.
Gut. Ihr wisst, wir haben ein großes Netzwerk an Football-Podcasts, die German Bears Cave, also Arne und Matze und Marc gehören auch dazu. Macht doch noch mal ein bisschen Werbung, weil ich glaube wirklich, die Bears könnten Spaß machen. Wie oft erscheint ihr, wo findet man euren Podcast, wie kann man euch am besten kontaktieren, wenn es jetzt vielleicht Menschen gibt, die plötzlich Sympathien für die Bears neuerdings hegen, Arne?
Ja, also ihr findet uns quasi überall, wo es Podcasts gibt. Ja, bei Spotify, iTunes, Apple, Amazon, keine Ahnung, dass die ganzen Plattformen da an der Stelle einschlägigen. Und ihr könnt uns gerne, wenn ihr uns kontaktieren wollt, auf Twitter oder Twitter alias X oder Instagram schreiben. Eher wahrscheinlich nur auf Instagram. Und Wir sind außerhalb der Saison meistens so einmal die Woche, außer es gibt irgendwie besondere News, über die wir direkt berichten müssen. Und innerhalb der Saison sind wir auf jeden Fall zweimal die Woche dann zu hören.
Der heißt wie, der Podcast?
Into the Bears Bamboozle.
Sehr gut. Into the Bears Bamboozle, einer der besten Podcast-Namen aller Zeiten, finde ich übrigens. Wofür steht das Bamboozle?
Vielen Dank.
Einfach so.
Du, Gefühl. Fürs Gefühl, wie man sich fühlt nach einem Bears-Spiel.
Ah ja, okay. Ja, Arne, ich drück die Daumen. Ne? Also leid geprüft als Bears-Fan in den letzten Jahren. Wir haben schon drüber gesprochen, noch nie ein 4000 Passing-Yard-Leader. Und das ist, glaube ich, so eine der Geschichten, auf die ich mich jetzt am meisten freue, ob Ben Johnson das im Zusammenspiel mit Caleb Williams jetzt endlich mal ändern kann.
Ja, wir uns auch. Du, Kutsche, wir uns auch.
Dank dir, Arne.
Sehr, sehr gerne. Ciao, ciao.
Ich hab da was für euch. Manege frei. NFL Boulevard. Der Zirkus ist eröffnet. NFL Boulevard.
Wir machen direkt weiter mit einem anderen NFL Boulevard-Thema und das bespreche ich jetzt mit Jochen Siegtrop. Moin Jochen.
Moin Kutsche, grüß dich.
Jochen, du hast mir vor ein paar Wochen über Instagram geschrieben. Weiterhin finde ich den Fall Connor Stallions super spannend und interessant. Wäre das etwas für den Zirkus oder ist das zu speziell? Ich muss gestehen, Jochen, du hast mich da auf einem völlig kalten Fuß erwischt. Ich kannte die Geschichte gar nicht, hab's grob recherchiert und hab dich dann aber angeschrieben, mich bei dir bedankt und gesagt, willst du mir den nicht einfach vorstellen? Du kannst das bestimmt viel besser als ich und du hast dankenswerterweise diese Einladung angenommen. Darüber freue ich mich sehr.
Genau, ich freue mich auch und ist mal ganz spannend, dass man so mal zusammenfindet und in einem Podcast landet.
Ja, großartig, großartig. Dann erzähl mir doch mal den Fall Connor Stallions. Also es gibt bestimmt einige bei euch da draußen, die denen das auch nicht sagt. Was steckt dahinter?
Da steckt im Prinzip ein recht großer Skandal im College Football, der gar nicht so lang her ist. Das ist so in der 2023er Saison aufgetaucht, hängt mit Michigan zusammen. Und ich bin über Zufall drauf gestoßen, weil ich eigentlich eher NFL schaue und im College Football nicht so tief drin bin. Aber wenn man mal zu Hause sitzt und durch Netflix streamt, dann werden ja einem auch mal Dinge vorgeschlagen. Und da gibt es bei Netflix die Serie Untold und die hat sich mit dem Fall Connor Stallions befasst, heißt Sign Stealer. Also wer da tiefer reingehen möchte, nach diesem kurzen Exkurs hier im Podcast, der kann das gerne mal angucken. Ich fand das sehr aufschlussreich und spannend.
Ich sag einmal noch mal kurz den Titel, falls das jetzt einige Leute nicht richtig mitbekommen haben. Sign Stealer, also wie das Zeichen und wie der Dieb quasi. S-I-G-N und dann Stealer, also nicht wie die Stealers, sondern mit E-A-S-T-E-A-L-E-R-S. Richtig, Jochen?
Ganz genau.
Gut, das hast du dir reingezogen und dann bist du über Connor Stallions gestolpert.
Genau, und ich dachte mir, das kann für den Kutscher vielleicht interessant sein, für Boulevard und es scheint ja tatsächlich so zu sein. Man muss da ein bisschen in die Historie, in die Vergangenheit vom Connor Stallions reingehen, damit man versteht, wieso er da reingerutscht ist. Er ist im Prinzip im Juli 95 in Houston, Texas geboren, also ist gerade 30 Jahre alt und ist in der Nähe von Michigan aufgewachsen. Und seine Eltern waren blühende Michigan-Fans oder sind es wahrscheinlich immer noch und haben ihn als Kind auch immer mit zu den College-Spielen mitgenommen. Er hat so über 100 Michigan-Spiele als Kind gesehen. Und man sieht es auch so ein bisschen in der Familienhistorie. Er ist auch als Kind Halloween als Football-Coach gegangen. Und für ihn stand schon ziemlich früh fest, dass er irgendwie es schaffen will, bei Michigan Coach zu werden. Und da hat er sich so ein bisschen reingesteigert, hat mal recherchiert und hat dann unter anderem herausgefunden, dass 15 der 20 besten Trainer aller Zeiten, also auch NFL-Coaches, eine Gemeinsamkeit hatten und die haben alle beim Militär gedient. Also stand es für ihn fest, dass er seinen Abschluss nicht an einer normalen Highschool oder an einem normalen College macht, sondern dass er zur Navy Academy geht. Dort wurde er auch angenommen und hat sich da ziemlich schnell auch dem Football-Programm der Navy Academy angeschlossen Und zwar hat er sich mit einem Linebacker-Coach ein bisschen näher ausgetauscht und hat gefragt, wie er die unterstützen kann. Und da hat er gesagt, ja, du kannst mich assistieren und schau dir doch mal die Signale an. Wer jetzt nur rein NFL guckt, der kann mit Signalen nichts anfangen. Deswegen gehe ich da auch mal kurz rein. Und zwar war es im College Football so, dass es keine Kommunikation von Trainer zu Quarterback oder Linebacker über Funk gab, sondern dass es Assistenzcoaches gab, die per Zeichen, also Schilder oder Gestiken, die Spielzüge quasi angesagt haben. Da gab es bis zu 8 Signalgeber, und aber nicht alle waren aktiv, sondern es waren auch welche dabei, die einfach nur Fake-Signale getan haben, damit man es eben nicht so leicht durchschauen kann. Grundsätzlich haben so ziemlich alle Vereine, die zumindest ein bisschen ja erfolgreich College-Football gespielt haben, haben sozusagen Signalspionage betrieben, was auch grundsätzlich in Ordnung ist. Normalerweise macht man das über Filmmaterial, und so hat sich der Connor Stallions auch eine große Datenbank oder ein großes Wissen an Signalen selbst aufgebaut über Filmmaterial oder auch Spiele, die er selbst besucht hat. In der Zeit, wo er bei der Navy war, das war so von 2014 bis 2017, war das Football-Programm der Navy auch am erfolgreichsten. Also jetzt kann man überlegen, ob er da einen großen Teil zu beigetragen hat oder nicht. Ist auf jeden Fall ein interessanter Side-Fact. Mhm. Als er dann von der Navy zurück war, 2018, hat er sich der Coaching-Klinik von den Harbaugh-Brüdern angeschlossen, hat daran teilgenommen mit seinem Vater zusammen. Jim Harbaugh, der jetzt gerade Coach der Chargers ist, war zu der Zeit Coach von Michigan. Also vielleicht muss ich noch erklären, wir reden nicht über Michigan State, sondern über die Michigan Wolverines. Mhm. Dort hat er sich auch wieder dem Linebacker-Coach angeschlossen, und der Stallions hat von sich aus angeboten, dass er sich doch mit den Signalen der gegnerischen Mannschaft beschäftigen kann, was der Linebacker-Coach auch dankend angenommen hat. Zu der Zeit hatte er noch keine offizielle Funktion bei den Wolverines, sondern er war noch stationiert in Kalifornien und ist dann auf eigene Kosten immer zu den Spielen geflogen. Hat dann sein Zimmer in Kalifornien untervermietet und hat das so finanziert und hat dann größtenteils, zumindest an den Wochenenden, wenn die College-Spiele stattfinden, im Auto geschlafen.
Krass. Der wollte unbedingt, ne? Also das, einmal kurz nachzuhaken, also der wollte unbedingt.
Von Anfang an hat er sich da fest reingebissen und hat alles dafür gegeben, auf jeden Fall bei Michigan als Coach unterzukommen. Mhm. Hat auch geklappt. Als er dann die Navy beendet hat, ist er dann auch offiziell bei den Wolverines Coach geworden und hat sich dann natürlich in diese Signalgeschichte immer weiter reingesteigert. Er hat dann unter anderem auch erfahren, dass es durchaus auch eine geheime Szene von College-Football-Analysten gibt, die untereinander ihr Wissen, was diese Signale angeht, austauschen und auch untereinander Handel betreiben. Geht nicht nur um Signale, geht auch um Strategien und Playbooks. Und da war jedes Team involviert. Und vor Connor Stallions war Michigan da ja sehr zurückhaltend oder wenig dabei. Man muss wissen, es gibt eine große Rivalität zwischen Ohio State und Michigan Wolverines. Zu der Zeit hatte Ohio von den letzten 15 Spielen 14 gewonnen. 2020 stand auch Harbaugh tatsächlich kurz vorm Rauswurf bei den Wolverines. Und in der Zeit hat sich Stallions halt gedacht, ich muss noch mehr für Michigan tun. Ich muss noch mehr mich da reinsteigern. Ich muss die noch mehr unterstützen, damit wir endlich mal wieder erfolgreicher werden und auch Ohio mal wieder schlagen. Dann hat er sich im Prinzip eine Spieltagsmappe aufgebaut mit den Signalen der Gegnern. Aber er hat schnell gemerkt, mit so einer Mappe an sich komme ich nicht schnell weiter, und hat dann eine Datenbank sich aufgebaut. Das heißt, er hat selbst Signale aufgenommen, hat sich quasi zu Hause mit schwarzer Kleidung vor eine weiße Wand gestellt und hat das gefilmt und hat alle bekannten Signale oder ihm bekannten Signale aufgenommen und aufgezeichnet. Er spricht da von ungefähr 2000 bis 3000 unterschiedlichen Signalen, die er dann selbst aufgenommen hat und auch kategoriert hat und kategorisiert hat. Also in Offense, Defense, Passspiel, Laufspiel, linksrum, rechtsrum, durch die Mitte, was auch immer.
Wahnsinn. Also immer, also mit dem Ziel, dass Coaches, also dass er Coaches weitererzählen kann, pass auf, die spielen jetzt das und das, damit ihr darauf vorbereitet seid, ne?
Ganz genau. Da gibt's auch durchaus Aufzeichnungen von Spielen, wo man tatsächlich sieht, wie Stallions dann zum OC geht oder zum DC geht und bevor der Spielzug startet, dann den sagt, ob es ein Passspiel oder ein Laufspiel wird. Mhm. Genau, und in der Zeit wurde dann Michigan tatsächlich auch erfolgreich. Also die haben dann von 2021 bis 2024 auch die Spiele gegen Ohio State gewonnen. Das ist eine der größten Rivalitäten tatsächlich im College Football und haben 22 auch die Big Ten gewonnen. Das ist ja eine der größten Divisions im College Football, wo die besten Teams vereint sind.
Mhm. Und die National Championship haben sie auch gewonnen, ne?
Die National Championship haben sie dann 2023 gewonnen, in der Saison, wo der Skandal dann tatsächlich auch aufgekocht ist.
Hm. Aber da will ich einmal nachfragen, Jochen, also du bist wahrscheinlich noch nicht fertig mit deinen Ausführungen, aber wo ist da der Skandal? Also ist das nicht eigentlich smart, dass sich da jemand die Mühe macht und das alles irgendwie dokumentiert, um das dann weiter erzählen zu können, um dann einschätzen zu können, das wird jetzt ein Laufspielzug, ein Passspielzug, was auch immer. Also das ist doch eigentlich nicht illegal, oder?
Nö, das ist nicht illegal. Wie gesagt, da haben sich auch alle Teams mit beschäftigt. Es gehört halt schon eine besondere Begabung dazu, sich das alles einzuprägen. Und das geht ja innerhalb von Sekunden. Also da, wie gesagt, da sind 8 Leute, die irgendwelche wilden Zeichen machen. Und er muss dann innerhalb kürzester Zeit die Signale lesen. Und viel Fleiß, viel Erfahrung natürlich und auch, wie gesagt, die besondere Begabung. Und der Skandal besteht darin, also das ist auch noch ziemlich verstrickt miteinander, dass er halt angeblich sein Wissen nicht nur durch Selbststudium von TV-Bildern gezogen hat, sondern dass er Bekannten, Freunden Zugang zu Spielen verschafft hat, die dann die Spiele gefilmt haben. Und das ist verboten. Und es gibt halt Beweise dafür, dass er in den 3 Jahren, wo er da festangestellt war, für mindestens 35 Spiele Tickets gekauft hat und an Freunde weitergegeben hat.
Die ihn supportet haben. Also die haben für ihn auch gescoutet und irgendwelche...
Genau, ja. Genau, so heißt es.
Schlüsse
so
gezogen, heißt. Das Wort fehlt mir. Ja.
Also es ist ziemlich undurchsichtig am Ende. Die NCAA hat ermittelt, das ist so im Prinzip die Kontrollinstanz des College Footballs. Und er hat sich einen Anwalt natürlich auch genommen, weil er dann von heute auf morgen suspendiert wurde von den Wolverines. Und er ist dann auch zurückgetreten. Er hat sich dann sehr schnell erstmal für eine längere Zeit zurückgezogen. Und
wie ist er das letztlich aufgeflogen eigentlich? Also wie ist er denn erwischt worden, auch mit den ganzen Tickets und so? Da muss ja schon jemand ihm Böses gewollt haben,
genau.
Oder?
Genau, da will ihm jemand Böses. Vielleicht hat er das auch so begangen. Man weiß es oder ich weiß es tatsächlich nicht. Da habe ich nichts drüber herausgefunden, ob es jetzt da am Ende wirklich mal auf den Tisch kam, wie es war. Auf jeden Fall, was feststeht, ist, dass zu der Zeit seine E-Mails gehackt wurden und dass die Presse die Informationen, die dann gestreut wurden, größtenteils aus einem Forum der Ohio State University gezogen haben.
Aha.
Genau, also einmal haben natürlich da findige Rivalen, andere Studenten viel in Uniforen geschrieben, was keine Beweise hat. Und es ist eine Datei veröffentlicht worden durch die Washington Post, die Stallions selbst sagt, nie rausgegeben zu haben, die aber an die Öffentlichkeit geraten ist, wo eben drinsteht, wer wann zu welchen Spielern gegangen ist.
Interessant, also um es einmal jetzt schon mal kurz zusammenzufassen, wir haben da jemanden, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, Connor Stallions ist gerade 30 geworden, also genau. Ein jungen Burschen, der sehr Football fasziniert ist, unbedingt irgendwie ein Teil des Ganzen sein will, großer Michigan-Fan, mit viel Fleiß, Talent auch für eine Nerd-Sache, du hast es gesagt, macht er sich da einen Namen, ist so am Rande der Illegalität und dann fällt das aber auf, dass der Mann da irgendwie für die anderen Teams schädlich ist und die versuchen dann dahinter zu kommen und ihn bestmöglich dann auch wieder rauszudrängen, weil sie auch wieder weiterhin gewinnen wollen gegen Michigan und das ist ihnen offenbar auch gelungen, ja?
Ja, also auf jeden Fall. Connor Stallions wurde dann für 3 Jahre, hat er ein Coaching-Verbot ausgesprochen gekriegt für College Football. Jim Harbaugh übrigens wurde auch für 3 Spiele, also für den Rest der Saison, das waren dann noch 3 Spiele, aber 3 durchaus entscheidende Spiele gegen starke Gegner in der 2023er Saison, wo sie ja Meister geworden sind. Mhm. Also die haben die letzten 3 Spiele mit einem
Stellvertreter
Interimscoach gewonnen und haben dann ja auch den Titel geholt. Also ohne Stallions bei den Playoff-Spielen war Harbaugh dann natürlich wieder an der Linie. Und in dem ersten Spiel, nachdem dieser Skandal aufgeploppt ist, das war dann gegen Michigan State, auch kein schlechtes Programm, haben sie 49-0 gewonnen. Und es wurde gesagt, ja, die lesen ja die Signale, aber ganz interessant ist, dass in dem Spiel Michigan State nicht über Signale gearbeitet hat, sondern der Quarterback ist immer zum Coach gelaufen und hat sich den nächsten Spielzug ansagen lassen.
Aber mehr als, also jetzt 3 Jahre Sperre, irgendwie Geldstrafe oder dass er jetzt eine Bewährungsgefängnisstrafe bekommen hat, das ist nicht der Fall?
Nein, er hat nur Trainerverbot bekommen, 3 Jahre für College Football. Er arbeitet aktuell auch als Coach im Highschool-Bereich, hat einmal an der Mumford High School war er Defensive Coordinator und aktuell ist er Offense Coordinator bei der Belleville High School und soll dort einen der höchstgerankten Rekruten auch mit trainieren. Einen Bryce Underwood. Vielleicht hören wir den in ein paar Jahren. Vielleicht ist er dann in der NFL geläufiger.
Der Bryce ist heiß. Ja, das sind beides Highschools in Michigan. Ich habe das hier auch nochmal aufgemacht, weil ich so verwundert war, dass er an der einen Highschool Defensive Coordinator ist und an der anderen Offensive Coordinator. Aber die beiden Jobs macht er ja nicht parallel, ne?
Nee. Also da ist er gewechselt.
Ja. Ja, krasse Geschichte. Also ich kannte sie tatsächlich nicht. Ich werde mir auch nochmal diese Netflix-Doku angucken. Das ist wahrscheinlich so eine Dreiviertelstunde oder 60 Minuten. Wie lange läuft die?
Die läuft Stunde 20 oder sowas.
Ah ja. Und da ist das dann alles nochmal quasi minutiös aufgebröselt?
Genau, das ist von Anfang an sehr detailliert erklärt. Werden auch beide Seiten beleuchtet, weil es steht ja nicht fest, wie es jetzt genau war. Die NCAA wird dort auch in nicht so das beste Licht gerückt, wie das manchmal bei so Einrichtungen ist. Was aber auch noch ganz spannend ist, dass es seit 2024 erlaubt die NCAA die Kommunikation über den Helm, also wie in der NFL. Also Signalspionage gibt es jetzt gar nicht mehr.
Genau, das wäre meine Frage eigentlich gewesen, meine fortführende daran. Was sind denn eigentlich die Lehren daraus? Aber jetzt hast du es erklärt, ja.
Genau, und die geht auch, also dass das jetzt erlaubt ist, geht auch als sogenannte Connor Stallions Rule tatsächlich in die Geschichte ein.
Ja, guck mal, hat das irgendwie doch geschafft. Ich meine, der Junge hat auch einen Wikipedia-Eintrag jetzt, ist 30 und hat sich das alles mit viel Fleiß irgendwie erarbeitet. Ich weiß nicht, also ist er für dich so der Bösewicht? Irgendwie nicht, oder?
Nee, irgendwie nicht. Er kommt auch sehr sympathisch in der Doku rüber. Es ist wohl auch das erste Mal, dass er so offen darüber spricht. Es ist ganz interessant, er war dann bei den Playoff-Spielen 2023, ist er dann auch ins Stadion gegangen und hat sich in dem einen Spiel eine Skimaske aufgesetzt und eine Mütze aufgesetzt, damit ihn keiner erkennt. Weil unter den Michigan-Wolverine-Leuten war er schon sehr bekannt auch und sehr beliebt. Ist er auch nach wie vor.
Ja, krass. Krasse Geschichte. Also ich bin genau wie du nicht so tief drin im College-Football, deswegen ich kannte die Geschichte auch gar nicht. Und das hast du super gemacht, Jochen, dass du mir und dadurch auch euch allen quasi diesen Fall mal aufgebröselt hast. Vielleicht kannte der eine die andere diese Geschichte auch noch nicht. Cool, Jochen.
Und ja, jetzt?
Ja?
Ich kann es nur jedem empfehlen. Es ist ja noch ein footballloses, zumindest NFL-footballloses Wochenende. Und da kann man sich die etwas über eine Stunde ruhig mal antun. Und es ist super interessant. Ich wusste auch nicht, dass es im College-Football diese Signalgebung gab. Und da gibt es schon ganz, ganz witzige Signale.
Mir fällt gerade ein, weil ich wieder aufgebröselt gesagt habe, ich kriege immer Zuschriften, dass es aufgedröselt heißt. Also ich nehme das hier nochmal zurück. Vielen Dank, dass du es aufgedröselt hast, nicht, dass ihr euch wieder in den Kommentaren. Aber du hast mich verstanden, auch mit Bröseln, oder?
Ja, natürlich. Es gibt ja auch Bröseln.
Ja, absolut. Ja. Ja, geile Geschichte, Jochen. Also seid wie Jochen, wenn ihr auch irgendwie so, ich nenne es jetzt mal, ja, Nerd-Geschichten, so Randgeschichten, irgendwie besondere Schmankerl habt, dann lasst es mich gerne wissen. Dann versuche ich das irgendwie zu verarbeiten. Und ich freue mich sehr, Jochen, dass ich dich dann angeschrieben habe. Wir haben kurz telefoniert, dass du es dir vorstellen konntest dann tatsächlich, dass du mir die Geschichte quasi erzählst und ich sie hier nicht erzähle. Das hast du überragend gemacht.
Ja, freut mich. Ist eine tolle neue Erfahrung und hat durchaus Spaß gemacht, weil ich mich dann natürlich noch ein bisschen mehr damit beschäftigt habe und mir die Doku auch noch ein zweites Mal angeguckt habe als Vorbereitung.
Ja, also danke dir herzlich. Seid wie Jochen und schaut euch vor allem die Netflix-Doku Sign Stealers an, wenn ihr es bisher noch nicht getan habt. Danke dir, Jochen.
Danke, Kutsche. Alles Gute und vielleicht bis zum nächsten Mal.
Moin, Kutsche. Na, wen haben wir denn da?
Kutsche trifft. Und hier sage ich jetzt Moin zu Lorenz Regler. Moin, Lorenz.
Hallo, Kutsche.
Cool, dass du da bist, dass du angehalten hast und ein bisschen mit mir über dein Footballleben sprechen möchtest. Darüber freue ich mich sehr.
Ich habe mich sehr gefreut über deine Nachricht. Ich lag da am Strand und dann kam die Nachricht und dachte mir, großer Fan von dir. Also das war ein No-Brainer, dass ich hier heute anhalte.
Am Strand, welch Ehre für mich. Lorenz, für die wenigen, die dich nicht kennen, hier eine Kurzbio über dich meinerseits. Du bist Münchner, hast deine Footballkarriere auch in deiner Heimatstadt bei den Cowboys begonnen, hast in der Folge dann für die Ingolstadt Dukes und die Frankfurt Universe in der GFL gespielt, für Frankfurt Galaxy daraufhin in der ELF, mit der bist du auch Meister geworden, bevor dann 2024 dein Weg zurück nach München zu den Ravens führte und deine aktive Karriere hast du dann, ich glaube 2024 war es, nach 11 Jahren beendet als Receiver. Heute bist du Koordinator des NFL Flag Programms in Deutschland. Wenn man deinem Wikipedia-Eintrag Glauben schenken darf, bist du relativ spät zum American Football, Football gekommen, oder? Erst mit 17, ist das richtig?
Das ist richtig, das war meine erste Saison mit 17. Man muss aber dazu sagen, und das steht nicht auf Wikipedia, meine 5 Jahre ältere Schwester hat Football gespielt und zwar hat sie mit 14 angefangen. Also ich war eigentlich, seitdem ich 9 Jahre alt war, in Kontakt mit diesem Sport, weil ich immer dabei war bei den Spieltagen und eben auch dann das Ball werfen und fangen gelernt hat. Und sie hat immer an mich rangearbeitet, komm, fang doch auch an. Und mit 17, als es dann zu der Einsicht kam, dass es zum Fußballprofi nicht mehr reicht, habe ich mich dann für den Football entschieden.
Aber das ist ja besonders, also dann auch noch irgendwie als Mädchen. Wie kam das? Also wie ist eure Familie zu dieser Sportart gekommen?
Na, sie hat tatsächlich so ein bisschen gesucht nach einer Sportart. Sie war sehr sportlich, aber hat irgendwie nichts gefunden, wo sie so wirklich aufgegangen ist. Und dann hatte sie tatsächlich eine Klassenkameradin, die Football gespielt hat, eben Flag Football damals. Und die hat sie dann mal mit ins Training genommen. Ich weiß noch, meine Mama erzählt immer, dass sie sie richtig überzeugen musste, meine Schwester, dass sie da mal mitgeht. Mhm. Und dann ist sie einmal hin und hat nie wieder zurückgeblickt. Hat dann auch lange gespielt. Sie war Quarterback. Das hat vielleicht auch dazu beigetragen, dass ich viele Bälle gefangen habe in meinem Leben. Hat dann auch deutsche Nationalmannschaft gespielt und ist mittlerweile auch retired.
Und wie kam es dann, dass du letztlich dann auch nochmal richtig ausprobiert hast, dann erst mit 17 und wie bist du Receiver geworden? Wurdest du eingeteilt oder stand das für dich fest, weil du, so wie du eben sagtest, immer schon so viel Bälle fangen musstest?
Ich hatte tatsächlich dann auch zwei Schulkameraden, die gespielt haben. Einer, der eigentlich auch ein sehr großer Name im deutschen Football ist, und zwar Benedikt Engelmann. Die GFL-Fans kennen ihn, der spielt seit Jahren mittlerweile bei den Kiel Baltic Hurricanes, hat auch schon einige Rekorde dort aufgestellt. Und der hat damals auch bei den Munich Cowboys gespielt und das habe ich dann auch meinen Weg dahin gefunden. Und das war erste Training in der Saison und man wird da so ein bisschen nach Körperstatur eingeteilt. Ich war damals noch schmäler als heute. Und da war dann relativ schnell klar, okay, der wird Receiver.
Ja, es ist eh irgendwie so ein Nest, nenne ich es mal, für großartige Football-Talente, die Cowboys, oder? Nadine Nurasid hat da lange gewirkt, auch als Trainerin dann. Günther Zapf natürlich, Gott hab ihn selig. Also da ist große Talentausbildung, oder?
Absolut. Es ist ein bisschen schade, weil man es nie geschafft hat, bei den Cowboys dieses Talent zu bündeln, dass es zum ganz großen Erfolg gereicht hat. Aber ich gebe dir absolut recht, auch jetzt noch gibt es viele Jungs, die jetzt bei den Ravens in der ELF sehr erfolgreich spielen, die auch bei den Munich Cowboys das Footballspielen gelernt haben. Der Mann mit den meisten Catches in der European League of Football, Marvin Rutsch, hat auch bei den Munich Cowboys gespielt. Also ich gebe dir absolut recht, die haben gute Arbeit geleistet.
Was macht denn eigentlich jetzt letztlich für dich, der schon Football lange beobachtet hat, dann 11 Jahre selbst gespielt hat, weiterhin im American Football aktiv ist? Was macht für dich ganz persönlich die Faszination dieser Sportart aus? Warum feierst du die so?
Ich glaube, das ist die Tatsache, dass es der ultimative Teamsport ist. Und da hatte ich letztens eine Einsicht, als ich mich auch mit einem Coach drüber unterhalten hat, der auch in der Bundeswehr aktiv war und der eben gesagt hat, das ist eine der wenigen Sportarten, wo du wirklich deinen Körper hinhältst, damit deine Teammates Erfolg haben. Und das ist nichts, was dir jetzt täglich eingebläut wird von den Coaches, aber ich glaube, dass das, was unterbewusst diese Sportart so unfassbar faszinierend macht, weil es ein Team so zusammenschweißt und dass einfach nichts funktioniert, wenn nicht alle ihren Job machen auf dem Feld. Ich habe ja auch, wie du gesagt hast, ich bin dem Sport immer treu geblieben, habe auch Sport studiert, habe dann meinen Master in der Sportpsychologie gemacht und meine Masterarbeit darüber geschrieben, ob es verschiedene Persönlichkeiten gibt im American Football Teams und ob das mit der Position zusammenhängt. Also, dass es verschiedene Persönlichkeiten gibt bei 60-Mann-Kadern, das ist ja mehr oder weniger klar. Aber ob das eben zusammenhängt, um eben auch so ein bisschen der Frage auf den Grund zu gehen, die du gestellt hast, werde ich jetzt Linebacker, weil ich aggressiv bin? Mhm. Oder bin ich aggressiv und mein Coach macht mich deswegen zum Linebacker?
Aber es heißt ja immer, Lorenz, so im Fußball sind die Torhüter und die Linksaußen die wilden Vögel und im American Football die Cornerbacks und die Receiver. Würdest du das unterschreiben? Kam das bei deiner Masterarbeit auch so raus?
Es kam leider nichts raus. Es war, es kam, ich glaube, zwei signifikante Ergebnisse, aber das war schwierig, das dann wirklich auch so einzuordnen, dass ich sagen kann, mit voller Sicherheit ist das darauf zurückzuführen, aber tatsächlich kam raus, dass eben Defense-Spieler aggressiver sind und das ist, glaube ich, einfach der Natur des Sports geschuldet. Ich glaube aber durchaus, dass die Position, die man spielt, was mit einem Menschen macht.
Ja.
Und das ist wirklich, sei es bei den Offense-Linern dieser Beschützerinstinkt, sei es bei den Quarterbacks, diese unfassbare Komplexität, alle Dinge gleichzeitig zu erfassen, diese Simultanerfassung, sei es bei den Cornerbacks vielleicht auch so ein bisschen dieses Gefühl, wenn man tief geschlagen wird, das macht was mit einem. Und da bin ich felsenfest überzeugt und dass dieser Sport einen prägt. Ich glaube, das sagt jeder, der ihn mal selbst gespielt hat.
In Kürze nochmal zusammengefasst, 11 Jahre aktiv hast du als Receiver gespielt, GFL, ELF. Dein Highlight war dann wahrscheinlich der ELF-Sieg, also die Championship mit Galaxy. Ich glaube, 2021 war es, wo du dann auch Touchdowns erzielt hast, oder? Was war für dich persönlich so dein Highlight?
Es gibt so ein paar Momente, an die ich mich, oder es gibt viele Momente, an die ich mich gerne zurückerinnere, aber klar, diese Championship, die hat mir auf jeden Fall auch erleichtert, mit 28 dann mich dazu zu entscheiden, aufzuhören, weil ich weiß, okay, ich habe meinen Ring gewonnen, was will man mehr? Ich weiß, dass das erste Jahr in Ingolstadt, so mein erstes Jahr, wo ich auch wirklich viel gespielt habe und so ein bisschen meinen Durchbruch hatte, war auch unfassbar cool. Da hatten wir ein Spiel gegen Schwäbisch Hall und das ging, glaube ich, 63-55 am Ende für Schwäbisch Hall aus. Aber wir sind als Aufsteiger dahin gefahren und haben einfach all out gespielt und das Spiel fast gewonnen. Und dann auch das Jahr 2023 mit der Galaxy, wo wir leider, muss man sagen, dreimal gegen Rheinfire verloren haben. Was aber von der Teamchemie mit das beste Team war, in dem ich je gespielt habe. Das sind, glaube ich, so meine Favoriten jetzt on top of my head.
Bei Ingolstadt müsstest du noch mit Chris Isala zusammengespielt haben, oder? Habt ihr euch nicht gekreuzt?
Die Defense war wirklich phänomenal, weil wir hatten nicht nur Chris Isiala, wir hatten auch David Bader in der D-Line. Also zwei Jungs, die später in die NFL geschafft haben. Und ja, das war eben auch so ein bisschen, das war so ein bisschen auch die Mentalität in dem Team. So, wir wussten alle, okay, wir haben was drauf, wir sind Aufsteiger mit Ingolstadt und die unterschätzen uns alle ein bisschen. Lass einfach rausgehen und ballen. Und das hat dann bis zum Viertelfinale in Braunschweig gereicht. Da haben wir auch tatsächlich bis kurz vor der Halbzeit geführt, aber in der zweiten Halbzeit haben sie uns dann doch deutlich geschlagen. Aber das war ein sehr, sehr schönes Footballjahr.
Hattest du zu aktiven Zeiten ein Vorbild? Also gab es so einen NFL-Receiver, den du irgendwie angehimmelt hast, von dem du dir auch ganz viel versucht hast abzuschauen?
Ja, ich habe tatsächlich in meinem ersten Herrenjahr bei den Munich Cowboys 2016 habe ich Odell Beckham Jr. kennengelernt, ist vielleicht zu viel gesagt, aber da war er einmal in München, hat ein Training mit uns mitgemacht. Mhm. Und das war schon phänomenal zu sehen, wie der seine Routen läuft und ähnliches, aber er war natürlich jetzt nicht mein Spielertyp. Also ich habe so gesagt, am ehesten noch tatsächlich Jordy Nelson von den Green Bay Packers.
Ja.
Und ein Spieler, von dem ich mir tatsächlich viel abgeschaut das war auch ein deutscher Spieler, und zwar Niklas Römer. Receiver auch lange bei den Braunschweig Lions und etliche Titel auch mit der deutschen Nationalmannschaft gewonnen. Von dem Mann war ich ein großer Fan.
2016, OBJ in München, da erinnere ich mich auch noch dran. Da haben sie ihn doch tatsächlich in Lederhose gesteckt, oder?
Genau, ja. Und das war so eins der ersten Male wirklich, dass so ein NFL-Star hier rübergekommen ist. Und ja, mittlerweile ist das ja fast schon gang und gäbe.
Deshaun Watson war irgendwann auch mal in Berlin und mit dem sind sie dann in den Dönerladen gegangen. Also auch unglaublich eigentlich. Unglaublich. Ich habe auch gelesen, auch das ist nachzulesen auf deinem Wikipedia-Eintrag, dass du mal am CFL Global Combine, beim CFL Global Combine in Toronto mitgemacht hast, Ende März 2022. Heißt das, also da hast du dann auch mal so tatsächlich an der Canadian Football League geschnuppert?
Ja, selbe Situation wie als du mich angeschrieben hast. Die CFL hat sich auch über Instagram gemeldet und auch da lag ich am Strand. Da war es nämlich so, dass meine Freundin ein Praktikum, ein Auslandspraktikum in Costa Rica gemacht hat an einer Schule und ich habe gesagt, du, ich habe ein bisschen Zeit, bin gerade mit meiner Masterarbeit fertig, ich komme mit. Und dann kam diese Nachricht und dann war, die Trainingsbedingungen waren erschwert, aber ich habe natürlich gesagt, hey, so eine Chance nehme ich mal mit. Hat sich dann aber auch, und das, da muss ich auch ehrlich sein, das wusste ich schon, dass ich, was die Zahlen angeht, nicht der Receiver bin, nach dem sie schauen.
Okay.
Weil ich nie der Schnellste war, nie der Stärkste, nie der Explosivste. Es war eine sehr coole Erfahrung, weil man da eben auch unfassbare Athleten kennengelernt hat. Also in dem Jahr war zum Beispiel auch Robin Wilczek und Yannick Meyer eingeladen als Receiver, die ja auch auf jeden Fall ihre Mark in der ELF hinterlassen haben oder es immer noch tun. Yannick Meyer jetzt bei den Vienna Vikings. Am Ende hat es kein internationaler Receiver aus diesem Global Combine geschafft.
Aber eine mega Erfahrung, oder?
Es war eine mega Erfahrung. Es war aber auch, und das muss man fairerweise sagen, auch so ein bisschen die Erkenntnis, die CFL ist schon auch ein Friedhof für europäisches Talent.
Okay.
Weil es wenige Europäer gibt, die wirklich rübergehen und dort direkt einschlagen. Also auch ein sehr guter Freund von mir, Anthony Mahungu, hatte ja dann 2 Jahre in der CFL, war unter Vertrag, hat aber, glaube ich, in der Zeit nur ein Spiel gemacht und ist jetzt zurück in Europa und ja, wie gesagt, hat er auch auf jeden Fall gezeigt oder zeigt immer noch, was er drauf hat. Und das ist dann immer auch so ein bisschen die Frage, was man eben möchte. Ob man, also jetzt vor allem für was Receiver angeht, ob man eben in Europa seinem Namen verbreiten möchte und hier erfolgreich sein will oder ob man eben diesen nächsten Schritt in die CFL wagt, was aber letztendlich auch ein ganz anderer Sport ist mit 12 gegen 12 und Forward Movement vor dem Snap und so weiter.
Größeres Feld auch, ne?
Genau.
Mir würde jetzt spontan auch tatsächlich nur Tiatrik Hansen einfallen, der sich da wirklich dauerhaft etabliert hat und ja auch schon ein paar Meisterschaften gewonnen hat drüben, oder?
Genau, Tiatrik ist einer und dann gibt's, ich hoffe, ich spreche seinen Nachnamen richtig aus, Maxime Royer, ein Franzose, der auch ein Jahr in der ELF gespielt hat, der ich glaube seit 3 Jahren jetzt bei den BC Lions unter Vertrag ist und auch spielt. Aber Sonst gibt es verhältnismäßig weniger. Es ist ähnlich wie in der NFL, dass sie alle so einen International Spot haben. Mhm. Ich glaube, in Kanada haben sie sogar zwei Spots, aber die wenigsten benutzen den eben wirklich für Playmaker, sondern vielmehr für Special Teams, Punter, Kicker sind da deutlich gefragter.
Aber damals, als du dann noch irgendwie in jungen Jahren deiner Schwester beim Footballspielen zugeguckt hast, hätte dir damals jemand gesagt, keine Ahnung, in ein paar Jahren wirst du dann eingeladen und darfst in Toronto, in Kanada, dein Talent den CFL-Scouts beweisen. Das hättest du wahrscheinlich nicht geglaubt, oder?
Das stimmt allerdings, ja.
Gab es denn schon mal eine Situation, dass du am Strand lagst und die NFL hat sich bei dir gemeldet oder warst du dafür dann zu selten am Strand?
Die hat sich nicht gemeldet aufgrund meiner aktiven Zeit. aber ich habe ja durchaus auch da die ein oder andere Connection mit der NFL. Und das ist, glaube ich, noch mehr, das ist was, weil du es gerade angesprochen hast, was mich noch mehr so ein bisschen baff gemacht hat, wenn mir vor ja mittlerweile 20 Jahren jemand gesagt hätte, was hier mittlerweile los ist. Mit Hinblick auf die NFL. Das hätte ich noch weniger geglaubt, glaube ich.
Absolut.
Als dass ich mal in Kanada die Chance habe, Football zu spielen.
Ja, wir müssen gleich mal drüber sprechen, was man eigentlich so als NFL-Flag-Football-Koordinator in Deutschland so macht. Aber sag mir vorher nochmal, hast du eine Lieblingsmannschaft eigentlich in der NFL? Also gibt es so ein Team, das du besonders supportest?
Auch da ist das ist meiner Schwester geschuldet. Da wurde ich einfach mitgezwungen. Das sind die San Francisco 49ers.
Okay.
Also
wird schlechter. Also wenn man jetzt so mal die letzten Jahre sich anschaut, was so die Super Bowl Appearances angeht, oder?
Das stimmt. Aber man muss auch dazu sagen, sie waren in 8 Super Bowls, haben 5 davon gewonnen. Die waren alle, bevor ich auf der Welt war. Und die 3, die sie verloren haben, habe ich mitbekommen. Also das ist auch immer eine Frage der Sichtweise.
Und wer ist da bei den 49ers dein Lieblingsspieler? Hast du von irgendjemandem ein Trikot?
Ich habe ein Trikot von Jerry Rice, natürlich, dem besten Receiver all time, zumindest bis heute. Mal schauen, ich glaube, seine Rekorde werden gebrochen werden, aber ja, und ich glaube sonst, George Kittle ist einfach ein Mensch, den ich auch abseits des Feldes sehr feiere.
Ja, hast du den schon mal persönlich irgendwie getroffen?
Nein.
Okay, kommt noch. Vielleicht kommen die 49ers ja auch nochmal hier in unsere Breitengrade.
Das wäre schön, ja.
Ja, also wir machen kurz einen Haken, das war jetzt wirklich sehr kurz, 11 Jahre haben wir mal kurz zusammengefasst, aber du bist dem Football ja erhalten geblieben. Du hast vor kurzem deine aktive Karriere beendet und bist jetzt offiziell NFL Flag Football Koordinator Deutschland. Was darf man sich darunter vorstellen? Was genau ist da dein Arbeitsprofil?
Offiziell meine Arbeitstitel oder mein Arbeitstitel oder unter meiner E-Mail steht Brand Activation Manager. Das heißt, es ist letztendlich im Sport Marketing und es geht darum, Brands zu aktivieren hier in Deutschland. Und wie wir gerade gesagt haben, die NFL ist hier sehr aktiv in Europa und vor allem in Deutschland. Und 11 Teams dürfen sich mittlerweile aktiv hier in Deutschland vermarkten. Unter anderem die Detroit Lions, die Atlanta Falcons, die Indianapolis Colts, die beiden Teams, die jetzt auch dieses Jahr in Berlin spielen. Und die NFL hat on top of that ein NFL-Flag-Programm ins Leben gerufen. 2019 hat das Ganze gestartet, dann kam Covid, hat 2 Jahre ausgesetzt und 2022 ist es dann wieder losgegangen. Und viele Zuhörer kennen ihn bestimmt. Maximilian von Garnier hat das Ganze aufgebaut und mich dann eben damals ins Boot geholt. Und zwar ging es darum, Lehrer im Flag Football auszubilden. Und diese Lehrkräfte bieten dann diesen Sport in Schulen an, im Sportunterricht. Und dann gibt es Turniere, wo sie ihr Können zeigen können oder das Erlernte zeigen können. Und dann ja, hat man sogar die Möglichkeit, wenn man im Flag Football gut ist, eine Reise in die USA zu gewinnen. Denn es gab dann in jeder Stadt, in der dieses Programm angelaufen ist, regionale Turniere, dann ein nationales Turnier und der Gewinner des nationalen Turniers wurde dann von der NFL oder wird heute immer noch von der NFL zu einem internationalen Turnier eingeladen und darf dann Team Deutschland bei einem internationalen Turnier vertreten. Und
zum Pro Bowl dürfen die Kinder auch, oder?
Genau, es ist für die U12 immer im Rahmen des Pro Bowls, für die U14, das sind die zwei Altersklassen, die wir aktuell abdecken, es ist im Rahmen der NFL Hall of Fame Games, also so kurz bevor die Preseason losgeht, International Championships nennen sie das, in Canton, Ohio, und seit diesem Jahr ist es auch gibt es auch eine Girls-Only-Liga. Und das ist dann im Rahmen eines NFL-Spiels in London, wo man dann europaweit gegen andere Teams, andere Mädchenteams antritt. Und ja, das ist natürlich ein Riesending. Also auch da, wenn ich in der 8. Klasse mit meiner Schule nach in die USA geflogen wäre, um ein bisschen Flag Football zu spielen, ich glaube, das vergisst man nicht so schnell.
Nee, ich habe mich da mit Max auch schon mal drüber unterhalten. Also wenn ich mich da jetzt auch in meinen, wie alt ist man in der 8. Klasse, weiß ich nicht, 12-jähriges Ich oder 13-jähriges Ich zurückversetze und ich darf plötzlich nach Orlando fliegen zum Pro Bowl und wir sind da eine Woche und spielen auch noch ein bisschen, also mega. Also wir sind damals ins Trainingslager nach Bad Salzuflen gefahren und nicht nach Orlando. Also
ja, ganz genau.
Das ist schon geil. Aber ist natürlich alles jetzt auch darauf ausgelegt, auf die Olympischen Spiele, Flag Football, erstmals olympisch 2028 in L.A. Also das hat dem Ganzen auch nochmal so richtig Fahrt raufgesetzt. Oder?
Ganz genau, und das war auch so ein bisschen die Intention der NFL natürlich. Man hat, die NFL hat gemerkt, okay, es ist ein Riesenmarkt hier in Deutschland, das ist der zweitgrößte Markt nach den USA, und haben dann natürlich so ein bisschen überlegt, okay, wie kann man denn Fans in Kontakt mit diesem Sport bringen? Und es ist so durchdacht zu sagen, okay, wir gehen an Schulen und lassen die Kids das erstmal selbst spielen, weil so kreieren wir lebenslange Fans, die natürlich dann auch in den Kontakt mit den Teams kommen und all diese Teams, das ist natürlich immer ein bisschen abhängig davon, wie viel Wert sie darauf legen, aber alle diese GMP-Teams haben dann natürlich auch die Möglichkeit, hier nach Deutschland zu kommen und Aktivierungen zu machen in Form von Camps, in Form von Turnieren, in Form von Watchpartys oder ähnlichem. Und meine Hauptaufgabe ist aber tatsächlich das NFL-Flag-Programm, das heißt, die Lehrer auszubilden, diese Turniere durchzuführen und dann eben auch die Reisen mit den Schulklassen anzutreten.
Die laufen jetzt gerade wahrscheinlich, ne? Unterbrochen von den Sommerferien, aber die sind im vollen Gange, oder?
Ganz genau. Die regionalen Turniere sind abgeschlossen und die Zuhörer aus Berlin können sich schon mal den 30.09. im Kalender markieren. Da wird nämlich das Finalturnier in Berlin sein.
Na geil.
Und da geht's dann
offen für die Öffentlichkeit? Also kann ich da vorbeikommen?
Du auf alle Fälle. Kutsche,
ja, also
du
kannst kann der normale Fan da vorbeikommen und sich das anschauen oder ist das dann eher nochmal so?
Ja, das ist gerade noch in den finalen Zügen die Klärung. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie wir die Location auch nutzen können. Aber es ist natürlich auch da unter der Woche tagsüber, dadurch, dass es eine Schulveranstaltung ist. Das heißt, das ist erschwert. Aber das ist natürlich so ein bisschen der nächste Schritt, dass es natürlich auch für die Zuschauer noch zugänglicher wird, weil wie du sagst, 2028 wird es auf unseren TVs laufen.
Ja, also ich stell's mir irgendwie als cooles Happening vor, irgendwie jetzt so das große Schulfinale an einem Wochenende in Berlin und Interessierte können da vorbeikommen. Also ist für die Football-Bubble ja irgendwie auch so ein geiles Meet and Greet, oder?
Das auf alle Fälle. Man muss aber auch dazu sagen, und das ist dann immer so ein bisschen, da scheidet sich Theorie und Praxis. Also ich gebe dir völlig recht, aber dadurch, dass es ja alles Lehrkräfte sind, die das machen, ist da natürlich auch unfassbar viel Freizeit der Lehrkräfte,
ja, das stimmt,
geht dafür drauf. Und das ist super cool zu sehen, dass wirklich Lehrkräfte, die vor einem Jahr noch nicht wussten, dass diese Sportart existiert, jetzt so viel investieren und da so aufgehen drin in dieser Coaching-Rolle. Das macht wirklich riesen Spaß. Im selben Moment ist es aber natürlich immer auch eine Kosten-Nutzen-Rechnung, zu sagen, okay, wie viel will ich denn investieren, weil so Playbooks zu installieren, sich Plays zu überlegen, Terminologien zu überlegen und, das nimmt schon sehr viel Zeit in Anspruch.
Aber du wirst auch viel unterwegs sein, oder? Du wirst ja dann wahrscheinlich auch durch viele Bundesländer reisen, mindestens einmal vor Ort sein, um alle abzuholen und so.
Ganz genau. Also das ist, dadurch, dass das Programm deutschlandweit ist und wir gerade eben auch so ein bisschen in der Erweiterung sind, bin ich durchaus viel unterwegs, ja.
Was sind denn jetzt so die nächsten Meilensteine eigentlich? Also 2026, meine ich, gibt's jetzt eine Flag Football WM, ne, in Düsseldorf. Da wurden ja jetzt auch neue Felder eröffnet, unter anderem das Sebastian Vollmer Feld. Also da werden jetzt so einige Leuchtturmprojekte hinführend auf die Olympischen Spiele im Bereich Flag Football kommen, oder?
Ganz genau. Also klar, dieser Nordstern ist Olympia 2028 in L.A. Man muss aber auch da ganz objektiv dazu sagen, es werden höchstwahrscheinlich 6 Teams sein. Die USA ist schon qualifiziert als Gastgeber, das heißt, die Qualifikation dafür wird schon sehr herausfordernd, vor allem, weil es eben auch sehr gute Teams weltweit gibt. Mexiko ist da natürlich ganz vorne mit dabei. Die Damen Mexikos haben jetzt auch die World Games gewonnen gegen die USA mit 26-21. Also es ist alles darauf ausgelegt, dass die WM jetzt nach Deutschland kommt nächstes Jahr, ist natürlich für uns überragend und so, es kann durchaus sein, dass dort auch schon die ersten Plätze vergeben werden für Olympia 2026. Und dann ist es aber auch so immer so ein bisschen die Frage natürlich, wie viel die Teams investieren wollen. Also die Teams, die hier vermarkten dürfen. Und ich bin aber zuversichtlich, dass die NFL da weitermachen wird in den nächsten Jahren, dass es, dass der Sport auch hier noch größer wird.
Ja, ein geiler Sport wird uns natürlich in den nächsten Wochen und Monaten und Jahren weiterhin begleiten. Wenn ihr da fort- oder weiterführende Fragen habt, das NFL Flag-Programm hat unter anderem eine eigene Instagram-Seite und dich darf man sicherlich auch direkt anschreiben, wenn es da irgendwelche Fragen gibt. Lorenz, Lorenzo Popenzo heißt du auf Instagram. Sehr gelungenes Handle übrigens, finde ich.
Dankeschön. Genau, das und wir haben, genau, es gibt die Instagram-Seite und es gibt sogar auch eine deutschsprachige Website. NFLflag.de, da kann man sich auch jederzeit anmelden, sei es als Trainer oder als Lehrer oder als Interessierter. Da gibt es auch viele Drills, Übungen, die man machen kann und sieht man auch tatsächlich auch, welche Vereine in meiner Umgebung Flag Football anbieten.
Ah, super, super Service. Ja, also ergoogelt das auf jeden Fall auch mal, wenn ihr interessiert seid. Selbst es kann nie zu jung sein für Flag Football oder wenn eure Kids das mal ausprobieren wollen, ist ja die auf jeden Fall die verletzungssicherere Variante als Tackle Football.
Ja,
ohne
das
Frage.
Definitiv. Und ich muss auch dazu sagen, das ist auch ein schöner Wandel, der gerade eben passiert, dass Flag Football ja immer so der kleine Bruder von der Randsportart war. Und Football mittlerweile keine Randsportart mehr in Deutschland ist, American Football. Und Flag Football auch wirklich jetzt als eigenständige Sportart gesehen wird. Also einfach die Tatsache, dass es jetzt bei Olympia hat extrem dazu beigetragen, dass auch das Standing dieses Sports sich verbessert hat. Und wie du sagst, es ist wirklich, man kann es in jedem Alter spielen, man kann es mixed spielen. Es gibt Damenmannschaften, es gibt Herrenmannschaften und es ist durchaus langlebiger als Tackle-Football.
Zum Abschluss, Lorenz, möchte ich mit dir noch zwei persönliche Dinge besprechen, was ich auch immer mache. Pass auf, ich gebe dir einen Kneipenabend aus.
Okay.
Und du darfst dir vier Protagonisten aus der NFL aussuchen, mit denen du diesen Kneipenabend verbringst. Das können Spieler sein, das können Headcoaches sein, GMs, Owner, müssen nicht unbedingt aktive sein, können auch ehemalige sein. Also du bekommst auf meine Kosten einen Kneipenabend. Wen würdest du denn, welche vier Leute würdest du dazu einladen, weil du unbedingt gern mal irgendwie einen zünftigen Abend, wie man bei euch sagt, verbringen wollen würdest?
Wow, okay. Ich weiß nicht, ob da vier reichen tatsächlich.
Es ist nur für vier, nicht für 40. Das sprengt mein Budget.
Vier.
Also okay. Kittelschorsch wahrscheinlich, oder?
George Kittle ist, glaube ich, da vorne mit dabei, ganz genau. Das ist natürlich auch so ein Kollege, nicht, dass das mir schon mal passiert ist, aber wenn du in so einen Barfight kommst, dann willst du den natürlich auch an deiner Seite haben. Also ja. George Kittle ist, glaube ich, auf der Nummer 1. Ich glaube tatsächlich, dass der Head Coach der Miami Dolphins auf der 2 ist, Mike McDaniel. Einfach, wenn man sich seine Pressekonferenz anschaut, das ist genau mein Humor. Brutal. Aber mit dem kann man, glaube ich, einen sehr guten Abend haben. Ich muss gestehen, ich kenne mich bei den Ownern gar nicht so aus, weil ich hatte überlegt, jetzt von jeder Gruppe einen zu nehmen. Aber ich komme auch an Dan Campbell, dem Head Coach der Detroit Lions, der nicht vorbei. Vor allem, weil ich glaube, dass der auch die eine oder andere Story hat.
Mit Sicherheit.
Die durchaus spannend zu hören ist. Und der Letzte entscheidet jetzt so ein bisschen, in welche Richtung, glaube ich, der Barabend geht. Weil man könnte jetzt natürlich sagen, okay, auch da, the greatest of all time, meines Erachtens Tom Brady, da führt kein Weg drum herum, der kann dir einiges mitgeben fürs Leben. Ich weiß aber auch nicht, ob er so nahbar wäre. Das ist ja dann auch immer so dieses...
Der trinkt wahrscheinlich auch eher was Gesundes.
Ja, genau. So ein Avocadosaft oder was war Avocado-Eis war das doch immer.
Oder holt dann noch sein Botox plötzlich raus und... Nein, Unterstellung nehme ich zurück. Naja, aber Tom Brady, nimm ihn doch.
Nee, ich gehe tatsächlich, mit einem weiteren Mentor. Also George Kittle bleibt mein einziger aktiver Spieler. Und es muss ja nicht der Spieler sein, der so viele Ringe gewonnen hat, sondern how about the coach? Also Bill Belichick ist meine Nummer 4.
Sehr gut. Das ist ein schöner bunter Tisch. Weil ich glaube, ich weiß es nicht, ich habe Bill Belichick bisher, ich weiß nicht, ob du den mal in echt getroffen hast, ich habe den nur einmal auf einer Pressekonferenz erlebt. Ich glaube, in echt ist der gar nicht so knochern. Ich glaube, der kann auch sehr witzig sein, vor allem wenn er mal in der Offseason oder so ist und nicht so im Tunnel steckt, aber ich weiß es nicht. Bist du dem mal begegnet?
Ich bin ihm noch nicht begegnet, aber ich gebe dir da absolut recht. Und ich finde auch tatsächlich, seitdem er nicht mehr Headcoach der New England Patriots ist, zeigt er sich auch anders. Ja. Also als er jetzt TV-Experte war zum Beispiel, war das schon sehr witzig mit ihm.
Ich bin sehr gespannt, wie der jetzt in Carolina im College Football, also wie was der dann noch alles bewirken kann.
Ja,
also,
allerdings.
Und dann frage ich immer noch ab, Lorenz, was steht bei dir auf ganz oben auf der persönlichen Bucketlist? Also was möchtest du unbedingt nochmal machen, erleben? Kann natürlich mit Football zusammenhängen, muss aber nicht.
Ich muss gestehen, ich habe tatsächlich keine Bucketlist. So eine typische Liste, wo ich alles runtergeschrieben habe, was ich mein Leben machen möchte. Und ich glaube, dass mir da auch so on top of my head gar nicht so viel einfällt, was ich jetzt sage, boah, das will ich unbedingt mal machen.
Ein kleiner insgeheimer Traum. Ich würde zum Beispiel gerne mal mit Walen schwimmen.
Okay.
Das stelle ich mir total abgefahren vor. Also irgendwie im Wasser zu sein und in der Nähe ist so ein riesiger Wal.
Hättest du da keine Angst?
Wahrscheinlich. Schon. Wahrscheinlich würde ich, selbst wenn es die Möglichkeit gäbe, würde ich nicht ins Wasser springen. Ist ja auch echt gefährlich. Also wenn die Flosse dich erwischt, bist du ja weg. Aber das stelle ich mir so... Weiß ich nicht, das ist, glaube ich, total erdend. Also wenn du so unter Wasser bist und so ein riesen Lebewesen plötzlich neben dir ist, das weiß ich nicht. Also ich werde nie die Möglichkeit dazu haben, aber würde ich irgendwie, finde ich faszinierend.
Ja, ich finde das allgemein faszinierend, so was im Wasser lebt und auch, dass das die Tiefe der Meere so unerforscht ist, das stimmt schon. Das ist definitiv was fasziniert. Meine Bucketlist, ich glaube, ich bleib beim Football. Und es ist der Super Bowl.
Der nächste ist übrigens in San Francisco, wie du weißt.
Das wäre natürlich phänomenal. Ich glaube, Tickets sind leider schon ausverkauft.
Hey, du bist der NFL Flag Football Direktor. Dich muss man doch mitnehmen.
Ja, wenn sich die Chance ergibt, werde ich sie ergreifen. Da habe ich definitiv nichts dagegen. Ich hoffe natürlich auch, dass es die 49ers anspornt. Aber ich glaube, das ist ein durchaus realistisches Ziel, das in den nächsten Jahren, dass ich mir eventuell ermöglichen kann, dass ich da ein Super Bowl live und vor Ort miterlebe und das Ganze dann vor allem aber auch genießen kann.
Also ja, absolut.
Vielleicht wäre es besser, wenn die 49ers dann nicht dabei sind.
Das stimmt. Und Pro Bowl Orlando wirst du doch wahrscheinlich auch begleiten, oder?
Genau, das steht aktuell noch nicht fest. Ich glaube, es steht aktuell noch gar nicht fest, ob der Pro Bowl in dieser Form und Art und Weise bestehen bleibt.
Ah, okay.
Solche Events wird es auf jeden Fall weiterhin geben. Ich glaube, sie haben einen guten Weg eingeschlagen damit, dass sie jetzt beim Pro Bowl Flag Football spielen, einfach um den Sport auch noch mehr präsent zu machen oder präsenter zu machen, aber man merkt ja schon auch, wie die Spieler damit umgehen, dieses Spiel so zu spielen. Also ich kann mich erinnern, so eins der ersten, ich habe den Pro Bowl nie direkt verfolgt, aber wer war das damals, der diesen brutalen Hit im Pro Bowl ausgeteilt hat?
Warte mal.
Das war doch der Safety, der mittlerweile auch verstorben ist.
Ja, Sean Taylor war das.
Genau, Sean Taylor, ganz genau.
Die Szene kenne ich auch noch. Das war Wahnsinn.
Diese Entwicklung ist natürlich auch eine, wo man sagen muss, ja, okay, es ist schön und gut, dass da die besten Spieler zusammenkommen und ich finde auch die Challenges immer super witzig, die sie da machen. Aber das Spiel an sich, das ist ja dann nicht der Grund, weshalb man zu diesem Event fährt.
Nee, das ist richtig. Ich drück die Daumen, dass das klappt mit dir und dem Pro Bowl oder mit dem Super Bowl. Und falls nicht, treffen wir uns einfach unter Wasser und schwimmen Hand in Hand neben einem Blauwal.
Da habe ich auch nichts dagegen. Solange es ein Blauwal ist und kein Orca, bin ich
dabei. Und wenn du das nächste Mal Urlaub machst und am Strand liegst, dann sag mir mal vorher Bescheid. Dann mache ich noch so einen kleinen Fake-Anruf. Hallo, hi, this is Alex from the NFL. Das fehlt dir ja noch, oder?
Gerne. tatsächlich, mal schauen, wer sich als nächstes meldet. Ich glaube, ich muss öfter an den Strand.
Ja, du musst einfach in die Sonne ziehen und dich jeden Tag an den Strand legen. Irgendwann wird das schon passieren.
Jetzt, wo du sagst, ich glaube, das ist tatsächlich das auf der Bucketlist, dem Winter in Deutschland entfliehen, solange es geht.
Toll.
Das ist schon
da
ein
könntest
Ziel.
Du mich dann mitnehmen, bitte.
Okay. Deal. Ja,
sehr gut. Lorenz, dann bedanke ich mich herzlich, dass du dir hier die Zeit genommen hast, wir ein bisschen über dein Football-Leben plaudern konnten. Das war sehr, sehr kurzweilig. Wie gesagt, absolute Folgeempfehlung. Falls ihr Lorenz noch nicht für euch entdeckt habt, ihr findet ihn auf Instagram, Lorenz Regler oder Lorenzo Popenzo. Dann seid ihr genau richtig. Dank dir herzlich, Lorenz.
Vielen Dank, Kutsche, und dir auch vielen Dank. Ich bin ein großer Fan von allen Leuten, die diesen Sport hier in Deutschland größer machen, und da hast du definitiv dein Teil zu beigetragen. Also vielen Dank dafür.
Da sage ich Dankeschön.
Der NFL Flachwitz-Freitag.
Leute, Lachen ist gesund, und weil ich ein großer Fan von Flachwitzen bin, gibt's in Kutsches Zirkus am Ende immer Footballwitze. Diesmal allerdings nur einen, den hat mir Jan über Instagram geschickt. Beste Grüße und danke dafür. Ganz wichtig, nicht zu ernst nehmen. Was ist der Unterschied zwischen den Dallas Cowboys und einer 1-Dollar-Note? Die Dollar-Note ist immer gut für 4 Quarters. So, und nun wie angekündigt noch eine Durchsage in eigener Sache. Ab dem 12. September, also in 2 Wochen, direkt nach NFL Week 1 und vor NFL Week 2, werde ich diesen Podcast mit jemandem zusammen machen, nämlich mit Kevin Müller, hauptberuflich Bundesliga-Torwart beim 1. FC Heidenheim. Kevin war ja schon mal vor ein paar Wochen bei mir hier zu Gast, und das hat großen Spaß gemacht mit ihm. Wir haben irgendwie gleich miteinander gematcht. Er ist ein genauso großer NFL-Freak wie wir und interessiert sich für alles rund um die geilste Liga der Welt. Seit kurzem ist Kevin ja sogar offizieller Botschafter der Seattle Seahawks. Das ist sein NFL-Team. Zukünftig sprechen wir jetzt also alle 2 Wochen zusammen über alles, was uns rund um die NFL interessiert. Wir setzen uns keine Grenzen. Seid gespannt. Kevin hat auch eine Sprachnachricht dazu gemacht. Hört jetzt selbst.
Hi Leute, was geht? Hier ist Kevin. Ab dem 12.09. quatsche ich regelmäßig mit Kutsche über alles, was das Thema NFL angeht. Über die Spieler, die Stars, die da sind, über die Spielzüge, die Ergebnisse, alles, was das ganze Thema Football betrifft. Keine Grenzen, alles kann gesagt werden. Ich freue mich mega, mega auf die neue Geschichte, wird eine sehr, sehr coole Sache werden. Wenn ihr jetzt schon ein paar Fragen oder Themenvorschläge habt, schreibt uns gerne über Instagram, und bis dahin hören wir uns, hört gerne rein, es wird mega lustig und wir freuen uns auf euch.
In diesem Sinne, ich wünsche dir ein maximal geiles Wochenende. Das letzte vorm Start der neuen NFL-Saison. Schlaf dich nochmal richtig aus. Diese Vorstellung ist für heute beendet. Bis bald, bleib gesund, beste Grüße, Kutsche.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.